Willkommen zum YouWorkChat-Podcast von meinem Vater.
Heute die Folge 230 mit Andrea Oster von Jägermeister. Viel Spaß!
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum YouWorkChat-Podcast, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel, ich mache das hier seit 2018 und interessiere mich für die Frage, wie wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten können. Ich bin Vater von 3 Töchtern und frage mich, was wir heute schon dafür tun können, damit wir wegkommen von diesem Genervtsein, von diesem Frustriertsein, von diesem inneren Kündigen hin zu einer Arbeit, die unseren Stärken entgegenkommt und eine Arbeit, bei der wir natürlich auch die Unternehmen, in denen wir und mit denen wir arbeiten, erfolgreich machen und zukunftssicher machen. Heute geht es um eine wirklich interessante Erfolgsgeschichte von einem Familienunternehmen, das ganz klein angefangen hat und mittlerweile international bekannt und beliebt ist. Die Rede ist von Jägermeister, dem Kräuterlikör, der seine Wurzeln hat in dem Jahr 1920. Dort ging der Jäger Kurt Mast seinen beiden Leidenschaften nach, nämlich dem Jagen und der Spirituosenentwicklung. Das kombinierte er und brachte dann 1935 Jägermeister auf den Markt, 1954 der erste Werbefilm und dann also ein Marketing, das diese Marke nicht nur entwickelte, sondern international bekannt und beliebt machte. Man denkt an die Bloodhound Gang, man denkt an Geschichten mit Snoop Dogg. Und ich wollte eben wissen, was ist hinter den Kulissen passiert? Wie konnte aus dieser kleinen 1920er Nummer straight out of Wolfenbüttel dieses große internationale Phänomen werden? Wie hat man Transformation gestaltet? Wie hat man gelernt, anders zusammenzuarbeiten? Welche Rolle spielte auch das Social Intranet, das man eingeführt hat, das übrigens auch Preise gewonnen hat? Warum hat man einen Coworking Space eingerichtet? Wie sieht überhaupt New Work heute aus bei Jägermeister? Über all das und mehr spreche ich heute mit Andrea Oster. Sie ist Manager Corporate Communication bei der Mast Jägermeister SE und schon eine ganze Weile dort, kennt sich also bestens aus. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und ja, wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und bevor wir direkt hineinstarten in die heutige Folge, darf ich euch noch mitteilen, dass die neue Narrative, das Magazin für neue Arbeitswelten, als Partner mit an Bord ist beim New Work Chat Podcast. Ich freue mich riesig und kann euch nur empfehlen, abonniert euch dieses Magazin. Die neue Ausgabe Nummer 20 dreht sich um das Thema Lernen. Der Titel heißt, man verlernt nie aus. Ja, tatsächlich geht es ja auch um die Frage, was müssen wir hinter uns lassen? Was müssen wir ablegen, damit wir uns weiterentwickeln können? Und ich würde sagen, ihr schaut euch das unbedingt mal an. Ich packe euch den Link natürlich in die Shownotes. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Andrea heute da ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
Ja, dann sende ich schöne Grüße aus Wolfenbüttel und die Sonne scheint hier auch.
Freut mich sehr. Also dementsprechend ist deine Stimmung auch gut, ja?
Genau, sommerlich gut.
Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über Jägermeister sprechen, über die Art, wie ihr zusammenarbeitet. Und dafür wurdet ihr sogar schon ausgezeichnet. Mich interessiert aber wie immer natürlich auch, wer bist du? Wie sieht so deine Story aus? So ein paar Dinge verbinden uns auch, haben wir schon im Vorgespräch festgestellt. Wir starten mal ganz vorne und klassisch. Andrea, wie würdest du meiner 10-jährigen Tochter Mathilda eigentlich erklären, was du so machst?
Das ist eine gute Frage, denn ich versuche das immer auch meinen Eltern zu erklären, was ich mache. Und meine Freunde haben auch ein ganz anderes Bild davon, was es heißt, PR oder Unternehmenskommunikation zu machen. Um es ganz einfach zu sagen, ich versuche, und das mache ich, glaube ich, gut, das Unternehmen Jägermeister gut in den Medien dieser Welt gut darzustellen. Und das ist Aufgabe von Kommunikation. Und auch das gelingt uns ganz gut.
Ja, Jägermeister ist natürlich eine Marke, die eine extrem hohe Bekanntheit hat. Triffst du manchmal auch Leute, die Jägermeister nicht kennen? Gibt's das auch?
Das ist ganz selten, muss ich zugeben. Egal, wo ich auf der Welt bin, Jägermeister kennt man. Zumindest, wenn man sagt, aus Wolfenbüttel ist immer das große Fragezeichen zu sehen. Aber wenn ich dann sage, kennt ihr Jägermeister, dann sagen die, natürlich kenne ich Jägermeister. Und dann sage ich, ja, schau mal aufs Etikett. Und dann weiß jeder, ach, Wolfenbüttel, genau. Und schon ist auch der Ort, die Regionalität wieder in der weltweit, in weltweiter Munde sozusagen.
Ich hatte vor kurzem den Eve von Spotify hier zu Gast, der Head of Sales. Und der sagte, er war einfach schon so ein großer Fan von Spotify immer. Und dann war das irgendwann fast eine logische Konsequenz, auch bei Spotify arbeiten zu wollen, weil er das Produkt so toll fand. Wie war das bei dir?
Da muss ich gestehen, ich bin schon 25 Jahre da. Und man könnte jetzt vermuten, wie alt ich bin, wenn ich jetzt sage, ich habe mit 6 angefangen. Aber nein, das stimmt nicht. Also ich habe die 40 schon überschritten. Aber das war 1998 und da war Jägermeister tatsächlich global, international noch nicht so bekannt. Das ist tatsächlich über die letzten Jahre, hat das eben an Schwung aufgenommen und das war tatsächlich nicht so. Und ich selber habe nach einer Ausbildung gesucht und habe gedacht, das mache ich erstmal, bevor ich vielleicht zum Studium wechsle. Und das war halt ganz witzig, dass ich das dann von Bekannten gehört habe. Jägermeister sucht gibt Ausbildungsstellen für Industriekaufleute. Und da habe ich mich ganz klassisch drauf beworben. Und vielleicht war es auch ein Wink, denn mein Großvater fuhr mich damals mit einem orangefarbenen Golf 1 zum Vorstellungsgespräch und hat gesagt, Mädchen, wenn das funktioniert, das ist ein Zeichen, das wird klappen. Und das hat geklappt.
Man kennt natürlich Jägermeister nicht nur aus den Märkten, sondern auch aus der Werbung natürlich, aber auch von zum Beispiel Musikern und Bands, die immer wieder irgendwie auch eine Flasche Jägermeister dann dabei haben. Also das hat ein enormes Branding erlebt. Mich würde natürlich interessieren, wie sah die Marke eigentlich aus oder das Unternehmen vielmehr ja auch, als du da angefangen hast?
Oh, als ich angefangen habe, das liegt ja schon, wie gesagt, eine ganze Weile zurück. Tatsächlich, als ich angefangen habe, war das tatsächlich noch im deutschen Motorsport, waren wir ja aktiv. Es gab die Anzeigen, die ihr sicherlich auch kennt, ich trinke Jägermeister, weil. Das waren unsere sehr bekannten Unikat-Kampagnen, wo jeder einen Grund nennen konnte, wie du und ich, warum man Jägermeister trinkt. Und es war eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kampagne. Über 3.900 Anzeigen gab es damals. Und natürlich, wer kennt sie nicht, die Jägerettes, die mit dem Hirschen in die Gastronomie kamen und dort den Jägermeister angepriesen haben. Und das waren die Anfänge, als ich angefangen habe, bei Jägermeister zu arbeiten. Und das nahm dann natürlich im Laufe der Zeit an Internationalisierung zu. Und Musik spielte schon eine ganz, ganz große Rolle. Und meine erste internationale Erfahrung überhaupt im Musikbusiness, dass sich eine Band für Jägermeister interessiert hatte, waren damals die Bloodhound Gang. Mhm. Und Evil Jared ist heute auch noch ein großer Fan, wenn man die sozialen Medien verfolgt. Oder auch Nickelback, wir beide werden wissen, wer es ist. Und haben wir damals eben schon unterstützt und da gab es in den USA, was unser erfolgreichster Markt war und auch heute noch sehr erfolgreich ist, war das damals ein Musiksponsoring-Programm, die Jäger Music nannte sich das. Und das waren so die ersten Anfänge, dass man da auch im Musikbereich unterwegs war. Und dann gab es immer wieder ganz tolle Begegnungen im Laufe auch meiner Zeit bei Jägermeister, bei den Foo Fighters, dass eben auch Dave Grohl auf der Bühne stand und Jägermeister.
Aber das haben die von sich aus gemacht, ja? Oder habt ihr die dafür bestochen?
Nein, sie machen es tatsächlich. Sie machen es tatsächlich freiwillig. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass da kein Geld geflossen ist. Und das hat mich und macht mich auch immer wieder stolz, das zu sehen, was die Marke eben für eine Strahlkraft hat.
Also ich kenne das ja aus dem Hip-Hop. Das ist ja so die Musikrichtung, mit der ich so groß geworden bin. Da gab es dann von Run-DMC ganz früh den Song My Adidas. Und dann wurde Adidas unter anderem auch dadurch schnell sehr groß in dieser Hip-Hop-Szene und dann irgendwie in dieser Street-Culture. Und das ist natürlich für eine Marke immer ein großes Glück, wenn auf Kulturseite oder bei Prominenten, wenn das dann so aufgegriffen wird und dann kann man das ja einfach so annehmen sozusagen, ne?
Absolut, also da fällt mir in der Zeit ein, also da muss ich aber betonen, gab es keine aktive Zusammenarbeit. Anfang der 90er gab es ja den Song der Toten Hosen, 10 kleine Jägermeister.
Stimmt.
Und das war natürlich so der Aufschlag, dass bei uns die Telefone heiß klingelten. Damals in der Presseabteilung, so nannten wir uns damals. Und jeder wollte zum Karneval das eben präsentieren, diesen Song, und wollte T-Shirts haben und Werbematerial haben. Und ja, das war tatsächlich ein großer Erfolg, auch wenn wir eben tatsächlich da keine aktive Zusammenarbeit mit den Toten Hosen hatten.
Wir können ja noch mal ein bisschen beim Thema Marketing bleiben, weil ich habe ja auch viele, viele Jahre Marketing gearbeitet, und es ist immer interessant, was kann man von großen Brands lernen. Jetzt gibt es natürlich die einen, die sagen, ein gutes Produkt ist schon mal mehr als die halbe Miete. Dann musst du nur noch dieses großartige Produkt zeigen, vorstellen, in Umlauf bringen. Andere sagen aber, nee, das bringt noch gar nichts, gerade auch heutzutage. Du musst das über 1000 Kanäle spielen, individualisiert auf die Zielgruppe und so weiter und so fort. Was kannst du da so teilen? Was hat euch mit eurem Marketing erfolgreich gemacht?
Da gibt es eigentlich drei Faktoren, wo man sagen kann, was eben zu dieser Internationalisierung geführt hat. Zum einen ist es natürlich auch das Produkt, was ein natürliches Produkt ist, aus 56 natürlichen Zutaten. Wir sagen auch immer Kräuterblüten und Wurzeln. Das ist tatsächlich so mit 383 Qualitätsprüfungen. Und es wird auf einem sehr, sehr intensiven und sehr beobachtenden Prozess hergestellt. Dann ist es natürlich auch der Faktor Mensch, muss man auch immer sagen, der sich mit dieser Marke auch identifiziert. Und natürlich, wir haben eine wahnsinnige Markengeschichte, ne? Die ist tatsächlich unverwechselbar, weil man eben sagt, schon Jägermeister war schon immer geprägt von Ideen, von dem Mut, auch immer was Neues zu machen, neue eigene Wege zu gehen. Und das ist tatsächlich auch ja seit der Geburtsstunde so, dieser Powermarke, wie wir sie beschreiben. Weil es gab schon immer Personen, die sich getraut haben, auch mal Grenzen zu überschreiten, Regeln zu brechen, mal anzuecken. Und da bleibt das Marketing tatsächlich immer nah auch an der Zielgruppe. Und trifft auch immer den Zeitgeist und bleibt eben nicht stehen. Und ja, deswegen ist das tatsächlich auch nach wie vor die beliebte und starke Schott-Marke und steht für die Gemeinschaft, für eine klare Mission. Wir sprechen heute auch davon, die besten Nächte des Lebens mit Jägermeister zu gestalten. Und das macht uns tatsächlich auch unverwechselbar gegenüber anderen Spirituosen. Man muss aber auch sagen, Kräuterspirituosen. Ne? Also weltweit muss man sagen, gibt es diese Kategorie gar nicht. Da sind wir oft international als Kräuter auch alleine im Segment. Und wir haben eben Wettbewerber wie Bacardi oder Smirnoff. Das sind eben die großen Wettbewerber weltweit. Im Nationalen spielt das eigentlich eher weniger eine Rolle, mit der Vielfalt der ganz, ganz vielen, aber auch sehr guten Kräuterlikör, die es auch national sicherlich gibt. Und das ist natürlich auch das, wo ich sagte, aber auch immer der Mensch spielt da die große Rolle. Und Jägermeister ist eine fokussierte Organisation mit so ganz hochprofessionellen und engagierten Menschen, die dafür brennen. Und das braucht es auch, diesen Spirit, um jeden Tag zu sagen, hey, wir versuchen mal was Neues. Wir gehen einfach mal andere Wege. Das kommt vielleicht nicht überall an, aber es zeigt, dass es eben erfolgreich ist.
Ja, und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat sich nicht nur die Marke entwickelt, sondern eben das Unternehmen und damit auch die Organisation und die Menschen. Und du hast das ja in den letzten Jahren miterlebt, mitgeprägt, mit dran gearbeitet. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Also wenn man da heute so drauf guckt, dann sieht man, das sieht alles sehr modern aus. Man kann bei YouTube auch sehen, Rundgänge durch euren tollen Workspace. Und bis man da ist, muss aber viel investiert werden und gearbeitet werden. Es muss überhaupt erstmal als Baustelle erkannt werden, dass man auch an der Organisation arbeitet. Vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Ein- oder Rückblick geben.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also als ich dort selber noch anfing, das kannst du dir vorstellen, Ende der 90er Jahre, das waren eben Kostümchen gepflegt, Anzüge, Schlips und Kragen. Es war sehr, sehr konservativ und es fing eben auch mit der Glocke an, dass man dort gearbeitet hat und den Startpunkt gesetzt hat. Und ja, also über die Jahre hat man eben gemerkt, wenn du international erfolgreicher werden möchtest, musst du das Geld in die Hand nehmen und musst bereit sein, einen Kulturwandel ins Leben zu rufen. Du musst den Mitarbeitenden Rahmenbedingungen geben, an denen sie sich irgendwie orientieren können, Leitlinien geben können und woran sie arbeiten, also eine Vision und auch das Warum erklären. Das ist ganz, ganz wichtig bei ganz, ganz vielen Dingen, wo wir hinwollen und dieses Ziel anzuzeigen und also auch auszuweisen und zu sagen, da wollen wir hin, wir wollen weltweit die größte Spirituosenmarke werden. Wenn das vielleicht auch für den einen oder anderen utopisch klingt, aber es ist ein Ziel, wo du eben dich orientieren kannst. Und
das hattet ihr euch dann so vorgenommen im Laufe der Zeit?
Genau, das haben wir uns in der Zeit vorgenommen. Aber natürlich matchte das auch noch nicht in der Außendarstellung und auch in der Innenwahrnehmung. Weil wenn du draußen Jägermeister schon damals erlebt hast, in den 90er, 2000er Jahren, dann warst du deutschlandweit international unterwegs und hast überall orangene Menschenmengen gesehen, die Orange Events in Deutschland, die Jägerreds. Es war immer orange und es war Party. Aber wenn du eben intern ins Unternehmen gekommen bist, dann hat von dieser Marke hast du nichts mitbekommen. Ich sage das oft, dass man sich vorkam wie in einer Finanzbehörde, ohne das jetzt in Frage zu stellen, dass das vielleicht auch sinnhaftig ist. Aber du hast nichts gemerkt. Und dann war das große Ziel zu sagen, wir müssen die Marke auch ins Unternehmen tragen. Wir brauchen die Mitarbeiter, die die Leidenschaft entwickeln, für diese Marke auch zu brennen und eine Leidenschaft zu entwickeln, Markenbotschafter zu sein. Und da haben wir unser Leitbild nochmal angepasst und haben halt gesagt, das muss etwas sein unter dem Motto Living the Brand, also lebe die Marke auch sowohl intern als auch extern. Und da haben wir ganz, ganz viele Projekte ins Leben gerufen. Das waren Themen wie grob genannt, das nannte sich das eine Spaces Team, dann gab es ein Collaboration Team und ein sogenanntes Living the Brand Team. Und da merkte man plötzlich, wow, es geht auch mal mit einem Laptop oder es geht auch mal, dass man mal zu Hause arbeitet. Und plötzlich gab es auch mal eine Afterwork-Party und es wurden auch mal Bilder an die Wand gehängt, dass du auch mal intern einen Blick nach außen wagen konntest. Hey, was passiert da überhaupt in der Welt? Weil das waren ja auch nur Mitarbeitern gegeben, die auch international unterwegs waren. Und da haben wir eben gesagt, wir haben ganz, ganz viele Initiativen gegründet, haben gesagt, wir müssen die Marke ins Unternehmen bringen, wir müssen offenere Arbeitskultur ins Unternehmen tragen. Man kann nicht nur in seinen Büros sitzen und ja am Ende des Jahres irgendwie feststellen, irgendwie hat Marketing und Vertrieb das Gleiche gemacht, aber so richtig gesprochen haben wir miteinander nicht. Und wir wollten eben Plätze und Räume schaffen, wo man sich austauschen kann, eben eine offene Unternehmenskultur schaffen, weg von diesem Silo-Denken, was natürlich so typische Buzzwords sind, aber es macht sich eben bemerkbar, wenn du nicht offen und transparent kommunizierst, dann kann das eben nicht funktionieren. Oder auch mal zu sagen, hey, die Idee des Kollegen ist echt gut, auch wenn er jetzt vielleicht aus der Buchhaltung kommt, aber warum nicht aufgreifen? Oder auch Ängste nehmen, zu sagen, ich wage jetzt mal was. Ja, wenn es nicht funktioniert, ja, dann versuchen wir es, aber wir haben daraus gelernt. Ja. Und das war eben ganz, ganz wichtig. Und die Mitarbeiter haben auch mal eine Möglichkeit bekommen, eine Afterwork zu erleben oder auch die Produkte, dass wir das Deputat zum Beispiel, auch was ein Benefit ist, auch zu erhöhen, dass der Mitarbeiter auch ein Markenbotschafter sein kann und sagen kann, ich freue mich darauf, Jägermeister auf meiner Familienparty mit Freunden zu präsentieren und sagen, hey, das ist eine neue Kreation und wir sind vielleicht einer der Ersten, die das Produkt gerade haben. Und sie auch mal mit einem Hoodie oder auch Möglichkeiten zu schaffen, sie auszustatten im Fanshop. Also, dass sie einfach begeistert sind von dem, was wir auch machen und nicht immer diese Begehrlichkeiten, warum hat der das, warum nicht, also diesen Neidfaktor auch rausbringen. Und das ist uns über die Jahre sehr, sehr gut gelungen. Aber wir haben auch da festgestellt, schon weit vor der Pandemie, muss ich sagen, dass es Räumlichkeiten braucht. Und das ist neben Räumlichkeiten, auf die ich gleich eingehe, auch ein Kommunikationswege gefunden werden muss, wo man sich eben auch anders miteinander verständigt. Und da war es eben so, was auch ganz neu war, es hat sich ein übergeordnetes Team gegründet, das Spaces Team nannte sich das. Und wir hatten die Freiheit, alleine zu entscheiden, wie können Räumlichkeiten genutzt werden, um offen, transparent zu arbeiten, wie kann man Räumlichkeiten schaffen, spielerisch oder wo man Socializing stattfinden kann. Und wir hatten dann die Möglichkeit, uns ganz viele Coworking Spaces anzuschauen in Deutschland, waren auch in Berlin, in Hamburg, haben uns die typischen großen Coworking Spaces angesehen und haben gesagt, ja, das geht in die richtige Richtung.
Was hat euch da besonders gefallen bei all dem, was ihr gesehen habt?
Also wir haben in Berlin es nannte sich, glaube ich, Workspace oder WeWork war das, glaube ich, in Berlin. Und das Konzept hat uns in dem Team eben überzeugt, aber wir haben dann nach Partnern gesucht, die das in Unternehmen umsetzen können. Und man muss auch immer dazu sagen, Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen, weil es kommen ja immer mehr internationale Mitarbeiter. Und du sollst die auch nicht verprellen mit einer Art Markenmuseum. Das heißt eben, es soll irgendwie so ein seichter Übergang sein von deinem Büroalltag, aber sich auch mal gezielt mit anderen zu treffen, offen zu kommunizieren. Und da gibt es ja die typischen Konzepte, dass du sagst, ich habe eine Wohlfühloase, ich habe aber auch Möglichkeit, im Team eine Gruppenarbeit zu machen. Ich kann mich aber auch zurückziehen in kleinen Projektteams. Und da haben wir eben mit einem super Partner, das war das Studio Eislinger, mit denen haben wir eben das Projekt umgesetzt und haben da eine Welt geschaffen, die auch tatsächlich einer zu den besten Coworking Spaces gehört. Wir wurden damals ausgezeichnet, was uns total stolz gemacht hat, weil erstmal unsere Marketingwelt dezent dort zu sehen ist und es ist aber trotzdem ein Gefühl von, ich fühle mich wohl, ich komme zur Ruhe.
Habt ihr auch diese Jägermeister-Maschinen, wo man dann mit einem Gläschen
die Tap-Maschine,
jederzeit ein gut gekühltes Kleingetränk bekommt?
Also die Tap-Maschine ist tatsächlich auch im Teil des Coworking Spaces im Barbereich.
Zum Kaffee.
Aber auch hier möchte ich betonen, weil auch wir gehen verantwortungsvoll mit dem Thema, auch intern um, mit dem Thema Alkohol. Die wird natürlich zu Afterwork-Partys angeschaltet und dann ist der Jägermeister oder das andere Produkte eben eiskalt, wird es serviert oder in vielen Drinkvariationen. Aber auch da, das Bier ist verschlossen und das ist auch völlig in Ordnung so. Denn tatsächlich ist das ein großes Thema und es ist uns auch sehr, sehr wichtig zu sagen, wir arbeiten da verantwortungsvoll.
Es ist ja gesellschaftlich auch so, dass immer weniger Alkohol getrunken wird, oder?
Das ist tatsächlich so. Das merken wir im Unternehmen auch. Aber da gilt es eben mit unseren Innovationsteams daran zu arbeiten, ja, Möglichkeiten zu finden, vielleicht mit weniger Alkohol, mit weniger Zucker oder mit leichteren Varianten im Mixing-Bereich, da Alternativen zu finden. Ich denke aber, unser Innovationsteam macht da einen hervorragenden Job. Erst kürzlich haben wir den Jägermeister Orange gelauncht. Den gibt es gerade in Tschechien und in der Slowakei. Und wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt, möglicherweise das auch in anderen Ländern zu launchen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, das auch zu sagen, weniger Alkohol, weniger Zucker und da Möglichkeiten zu schaffen. Und das sind tatsächlich auch Themen, die uns auch beschäftigen, wo die Teams eben an vielen Varianten, Alternativen arbeiten. Aber das müssen wir auch, uns auch international weiterhin zu behaupten, weil der Wettbewerb schläft nicht.
Ja, lass uns auch gerne nochmal über Kultur und Kommunikation sprechen. Das ist ja auch nichts, was sich ergibt. Das kann man sich wünschen, aber da muss man viele Gespräche führen, muss man kommunizieren, kreativ sein und man braucht auch die entsprechenden Tools. Und ihr habt euch dann ja auch für ein Social Intranet entschieden. Ne? Vielleicht kannst du uns auch mal berichten, was ihr aus diesem Projekt gelernt habt und warum das vielleicht auch eine gute Idee ist. Ich kenne es auch mit Enterprise Social Networks und bin da auch ein großer Verfechter. Ich kenne aber auch noch viele Unternehmen, die nichts in der Richtung haben, die irgendwie einen Chat haben und denken, das ist es. Aber da geht ja noch mehr.
Ja, das war auch der gleiche Zeitraum im Rahmen dessen, wo wir uns auch intensiv mit dem Leitbild oder der Kultur, dem Kulturwandel beschäftigt haben. dass wir festgestellt haben, wir sind international, immer werden größer, wir haben Tochtergesellschaften, wir haben aber auch Mitarbeiter in den Produktionswerken und wir haben Mitarbeiter im Außendienst, wir haben Mitarbeiter vor dem Rechner im Büro sitzen. Und dann haben wir festgestellt, also mit E-Mail kommst du da einfach nicht mehr weiter oder mit kleinen Newslettern, weil Mitarbeitende überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, den Zugang einfach nicht mehr haben. Hm. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Und da haben wir uns eben bewusst dafür entschieden, ein Social Intranet, weil uns die Beteiligung sehr wichtig war, von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Und dass der Zugang, egal welche Hierarchiestufe, wenn man das so sagen darf, dass es da keine Begrenzungen gibt. Also dass es eben für jeden die gleichen Informationen relativ schnell international auch gibt. Und da haben wir uns eben ein System überlegt oder ein Anbieter mit einem CRM-System, wo wir eben sehr viel frei programmieren konnten und auch da die Marke ins Unternehmen holen. Das heißt, es ist sehr customized, sage ich mal. Du siehst halt, dass die Marke dort sich wiederfindet, in den Farben, in der, wenn man eben die ganzen Emojis kennt dieser Welt, die sind individualisiert für Jägermeister. Wir haben den Hirschen, der yeah schreit. Wir haben die zerbrochene Flasche, die sagt oh no. Einfach um Reaktionen herbeizurufen, aber auch Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, dort mal ein Feedback zu hinterlassen und auch mal Kommentare zu schreiben und dass der Zugang für jeden Mitarbeitenden möglich ist. Das heißt, wir haben uns bewusst für ein Intranet im Internet entschieden. Das heißt, dass du es weltweit eben mit natürlich Verifizierungsvorgängen überall drauf zugreifen kannst. Und du hast dann eben automatisch auch die mobile Version davon auf deinem Smartphone. Und wir haben uns da eben bewusst gegen Apps entschieden, weil wir den Zugang so einfach wie möglich gestalten wollten. Und haben eben dadurch versucht, auch in den Werken, gerade im Produktionsbereich, wo man nicht ständig am Smartphone, am Rechner sitzt, haben wir die Lösung da integriert, Screens in den verschiedenen Werken in Deutschland aufzuhängen und können eben dort auch Nachrichten, die im Intranet erscheinen, dort eben präsentieren und Mitarbeitern durch QR-Codes ermöglichen, schnell in der Pause mal den QR-Code zu nutzen und direkt im Intranet zu landen. Und das ist eben sehr, sehr gut auch für den Außendienst, der natürlich auch nicht die Zeit hat, wichtige Nachrichten ad hoc zu lesen. Und da versuchen wir eben auch mit Hilfe von Notifications zu sagen, was ist jetzt vielleicht für deinen Bereich interessant? Man kann sich Themen abonnieren, man kann sein eigenes Profil individuell gestalten. Und da sind wir halt immer dabei, das weiterzuentwickeln. Und diese Möglichkeit eben mit dem Social Intranet das Ganze auch weiterzubringen, immer auf neue Ebenen zu bringen, das macht also auch wahnsinnig viel Spaß. Und es ist auch eine hohe Identifikation, es ist eine hohe Engagementrate, wenn man sich das eben anschaut, weil es eben Spaß macht. Wir können dort Videos zeigen, wir können unsere Social Media Kanäle dort einbinden. Und das sind eben alles Sachen, wo der Mitarbeiter schnell die Möglichkeit hat, was passiert in welchen Ländern. Und es ist auch mehrsprachig, dass wir eben auch Kollegen international in unseren Tochtergesellschaften erreichen und sind da immer gewillt, neue Tools, neue Features einzubringen, um es noch einfacher zu machen. Aber auch hier gebe ich immer den Hinweis und das gebe ich auch allen im Team, überfordere deine Mitarbeiter nicht mit neuen Features, also das ist einfach zu viel, weil es gibt verschiedene Zielgruppen im Unternehmen und da kann man auch ganz schnell Gefahr laufen, dass man die Leute verliert, weil das eben zu schnell ist und zu viel ist und das wissen wir ja alle selber. Jeden Tag kommt ein neues Tool, dann sind wir mit der Herausforderung der künstlichen Intelligenz natürlich auch konfrontiert und all das macht es eben so behutsam. Natürlich in dem richtigen Tempo, aber nicht überfordern.
Ja, KI ist natürlich auch nochmal ein interessantes Thema. Meinst du, dass KI vielleicht irgendwann auch Rezepte entwerfen kann für, also natürlich ist das möglich, ob es schmeckt, ist dann die zweite Frage, aber kann man sich das auch vorstellen so in diesem Produktthema?
Das ist sicherlich ein Thema, mit dem sich das Unternehmen gerade aktuell auch beschäftigt. Aber am Ende des Tages ist es für mich immer wichtig, dass der Mensch immer noch im Vordergrund steht, weil wir haben ein ganz hervorragendes Entwicklungsteam, die sich natürlich mit Geschmäckern auskennt, die wissen, die riechen, die schmecken, die fühlen. Auch die Sensorik spielt eine große Rolle, die Auswahl der Zutaten spielt eine große Rolle. Und ich glaube, das kann die KI noch nicht, obwohl es natürlich wichtig ist, in Unternehmen sich damit zu beschäftigen, einfach um innovativ zu bleiben, um tatsächlich den Puls der Zeit zu halten, weil sonst funktioniert das auch nicht. Um effektiver zu arbeiten, produktiver zu arbeiten, ist es ganz, ganz wichtig, sich diesem Thema zu öffnen. Und das tun wir auch und ja, beschäftigen uns da eben mit einem Projektteam auch mit dem Thema künstliche Intelligenz.
Wenn man jetzt so eine starke Marke aufgebaut hat, wie ihr das getan habt und tut, braucht man dann eigentlich noch eine eigene Arbeitgebermarke oder reicht das in Anführungszeichen? Also ich denke mal so an Apple, auch so diese Zeit, als Steve Jobs noch dort war, da ging es ja auch um die Produkte und die, die dort gearbeitet haben, die wollten Teil von etwas sein, auch wenn Steve Jobs offensichtlich auch ein schwieriger Chef war oder ein fordernder mindestens. Es gibt dann aber auch Unternehmen, die sagen, wir haben jetzt die Brandwelt, wir haben jetzt aber noch eine eigene Employer-Brand, die wird dann parallel dazu aufgebaut. Wie siehst du das?
Ich denke, das ist schon wichtig, das ist nicht eins zu eins wiederzugeben. Und wir haben auch da im HR-Bereich ein tolles Team, die sich natürlich mit Themen beschäftigt, Freiräume gibt, agil zu arbeiten, Möglichkeiten schafft, vielleicht auch von zu Hause zu arbeiten, Benefits zu schaffen, Sportmöglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, das braucht es heute, um zu sagen, auch was ist mit dem Thema Anwesenheit im Unternehmen, wie oft arbeite ich wo mobil. Und das hört man auch, sicherlich wirst du das auch in deinen Gesprächen mitbekommen, das Fachkräftethema ist ja auch groß und wird größer. Und ich glaube, das ist wichtig, sehr wichtig sogar, dass sich ein HR-Team auch gemeinsam mit der Kommunikation darum kümmert, eine eigene Arbeitgebermarke aufzubauen. Denn es geht ja nicht nur einen ganzen Tag ums Feiern und eine Gemeinschaft in der besten Nacht zu haben. Natürlich lebt auch unser Unternehmen von Gemeinschaft und das ist auch ganz, ganz wichtig, diesen Spirit untereinander zu haben. Aber es ist ganz, ganz wichtig, das zu organisieren, zu wissen, es ist für uns selbstverständlich, ein vernünftiges Onboarding zu machen, die Leute den Möglichkeiten zu geben, so zu arbeiten, wie sie sich das vorstellen, sei es auch an Weiterbildungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist essentiell.
Zum Schluss würde mich nochmal eine persönliche Frage interessieren. Du bist jetzt ja schon eine ganze Weile, hast du erzählt, bei Jägermeister. Und es gibt hier im Podcast ja unterschiedlichste Leute. Die einen haben irgendwas gegründet, die anderen sind angestellt, einige kombinieren das auch. Was hat dir denn geholfen, dich auch innerhalb dieses Corporates immer weiterzuentwickeln oder vielleicht sogar auch mal neu zu erfinden? Denn ich glaube, es sind ja auch interessante Möglichkeiten, die man innerhalb eines Unternehmens hat. Man muss ja auch nicht jeder was gründen.
Ja, also ich muss sagen, natürlich spielt die Marke und die Möglichkeiten, die mir gegeben werden, eine ganz, ganz große Rolle. Natürlich hat man in der Kommunikation ganz, ganz viele Möglichkeiten, neue Menschen zu treffen, auf Veranstaltungen zu sein, sich auszutauschen. Aber auch der angestrebte oder der jetzt vollzogene Kulturwandel natürlich, an dem man auch arbeiten muss, dass ich selber den Freiraum bekomme, dass ich mich selbst entwickeln darf, dass ich eigene Projekte ja umsetzen kann. Wenn man Ideen hat, auch zu sagen, ich pitche das Ganze und habe da immer ein offenes Ohr gefunden, auch mit meinen Chefs, die immer gesagt haben, Andrea, übernimm Ownership, dann kannst du hier alles machen. Und ich selber bin sehr intrinsisch motiviert und will immer das Beste geben und gebe da auch nicht Ruhe, bis für mich das beste Ergebnis da ist. Und natürlich bin ich technisch affin und natürlich habe ich Bock auf neue Technologien, auf neue Arbeitsweisen, ob das New Work ist, ob das das sogenannte New Normal ist. Ich habe da einfach Bock zu und das treibt mich jeden Tag aufs Neue an. Und natürlich darf ich es nicht vergessen, ich habe ein tolles Team, mit dem ich zusammenarbeite und die Menschen machen auch ganz viel aus.
Letzte Frage, kannst du uns noch ein Buch empfehlen, das dir gut gefallen hatte oder sogar das dich beeindruckt hat?
Ja, tatsächlich hat mich beeindruckt, das haben der Michael Trautmann geschrieben, gemeinsam mit Kollegen aus seinem Team zum Thema New Work. Das müsste ich jetzt genau, On the Way to New Work, das hat mich tatsächlich in meinen letzten 2 Jahren tatsächlich inspiriert, was er gemeinsam eben mit Christoph Magnussen geschrieben hat.
Und Swantje Almers hat auch noch mitgeholfen.
Die Themen, die dort tatsächlich niedergeschrieben sind, die Ideenvielfalt, dass es nicht nur darum geht, New Work ist irgendwie ein Club Mate und ein Tischkicker,
ja.
Sondern dass es so viel mehr bedeutet, dass es eine Selbstbestimmtheit ist, dass einen Freiraum geben muss. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert.
Michael Trautmann war ja auch hier zu Gast in der 200. Folge. Kann man sich auch nochmal anhören. Vielen Dank schon mal, dass du uns da heute mit reingenommen hast. Wenn man mehr erfahren will, wo kann man folgen?
Ja, wenn man mehr erfahren will, natürlich kann man unserem LinkedIn-Profil folgen. Das ist Mast Jägermeister SE. Oder wenn man selber zu Themen wie New Work interessiert ist, kann man auch mein LinkedIn-Profil folgen, kann man mir folgen. Und das ist, weil ich da eben sehr, sehr viel tue und auch mich da engagiere. Aber da kann man eben von der Marke viel, vom Unternehmen viel erfahren und natürlich von der Marke selber folgt Instagram.
Ja, ist ja auch ein sehr visuelles Produkt. Also vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Alles Gute weiterhin und bis bald.
Vielen, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes, also LinkedIn von Andrea, Webseite natürlich auch von Jägermeister nochmal mit der Story von den Wurzeln bis in die heutige Zeit. Und außerdem gibt es dort meine Website gabrielrath.com. Ihr könnt dort Feedback hinterlassen, wie gefällt euch der Podcast. Ihr könnt mich anschreiben, ihr könnt vor allen Dingen auch sehen, wo ich demnächst bin, zum Beispiel auf der Digital Convention Nerd hier in Rostock, also eine große Konferenz rund um digitale Transformation. Dort bin ich bei einem Panel dabei, aber es gibt auch noch weitere Dates. Und ich komme auch gern zu euch auf eure Veranstaltung als Keynote Speaker oder auch Moderator. Wir können auch Workshops gemeinsam konzipieren rund um die Frage, wie können wir zukünftig besser zusammenarbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, abonniert den Podcast, sagt es gern weiter, teilt die Folgen und bewertet ihn bitte, diesen schönen kleinen Podcast mit 5 Sternen. Das könnt ihr in eurer Podcast-App sehr einfach tun. Bei Spotify oder Apple Podcasts ist das möglich. Dort, wo ihr schon die Bewertung seht, klickt ihr einfach rauf und schon seid ihr mittendrin und könnt sogar eine kleine Rezension schreiben. Ich danke euch fürs Zuhören, für den Support, für Feedback, für alle Meinungen. Schreibt mir bitte weiterhin, auch wenn es euch nicht gefällt, wo hört ihr den Podcast, was wünscht ihr euch, alles gerne her zu mir. Vielen Dank dafür, wir hören uns schon am Freitag dieser Woche zur nächsten Folge, dann die 231. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, bleibt gesund und bleibt connected.